ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Lanzerflug 508.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Mumien-Auswickelpartys.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Too Many Tabs. Und diese Woche begrüßen wir auch ganz frisch hier bei uns in unseren Reihen die Weird Crimes und Hots und Humsi-HörerInnen, die auf der Suche sind nach einem neuen Lieblingspodcast. Setzt euch doch erstmal. Wir sind Caro und Miguel. Wir treffen uns hier jede Woche in der ARD Audiothek, um hier gemeinsam unsere Tabs zu schließen und um darüber zu sprechen.
Herzlich
so ist es
willkommen.
Doch, oder? Herzlich willkommen.
Schuhe könnte anlassen.
Genau. Ja, Caro, ich muss mal direkt was ansprechen.
Oh, das klingt ernst.
Ja, mir wurde was zugesandt aus der sehr netten Community. Und zwar ein Artikel über dich, der gefunden wurde auf der Seite Der Westen. Das ist wohl ein mehr oder weniger seriöses Nachrichtenmagazin. Ist dir der Artikel selber schon untergekommen? Weißt du ungefähr, worüber ich spreche?
Nicht direkt.
Also das ist ein Artikel darüber, dass du offensichtlich im Podcast von Anja Rützel warst.
Nein, ich kenne den Artikel.
Da hast du gelästert über den ZDF-Fernsehgarten und darüber haben die einen ganzen Artikel geschrieben.
Das ist so gemein. Ich dachte, das wird einfach irgendwie unter den Teppich gekehrt und vergessen, verbuddelt. Das ist wirklich gemein. Weil ich sag dir jetzt eins, das Konzept von diesem Podcast mit Anja Rützel, ein sehr guter Podcast, Verbrechen am Fernsehen heißt der, ist zu lästern über Fernsehen.
Ja.
Und es kam, da kann man mir jetzt wohl keinen Strick draus drehen.
Naja, aber das machen die ja schon in dem Artikel, weil die das natürlich so abdrucken und ein bisschen aus dem Kontext nehmen
ja.
Und einfach so schwarz auf weiß liest sich das ja dann so ein bisschen anders. Da muss ich dann hier zum Beispiel solche Sachen lesen wie, also Caro über den ZDF-Fernsehgarten wird hier zitiert, das ist wirklich so ein unfassbares Konzept. Es ist so ein Wahnsinn, dass es das noch gibt. Das würde auch niemals, wenn das heute jemand pitchen würde, würde das nirgends, niemals irgendwo durchgehen. Ist sich Worps sicher. So wirst du das zitiert, da bist du dir sehr
sicher.
Sehr sicher.
Ja, da stehe ich eigentlich auch noch hinter, aber das ist doch kein Artikel.
Doch, die haben da einen ganzen Artikel draus gemacht. Guck mal, hier auch so eine Stelle noch. Gibt es noch eine zweite? Es wirkt irgendwie wie eine weirde Sekte, dieser Fernsehgarten, lästert Caroline Worps munter weiter. Sie könne sich aber vorstellen, nochmal in den Fernsehgarten einzuschalten. Wenn man so eine weirde Art von Kick braucht, es macht was mit einem, so die Autorin.
Lästert munter weiter ist einfach eine sehr, sehr lustige Beschreibung.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich auch das ganze Grundkonzept von unserem Podcast hier. Wir lästern jetzt nämlich auch mal munter weiter.
Sorry, aber also das ist doch kein Artikel. Ich reg mich nicht auf. Ich hoffe, also ich habe gehofft, dass das irgendwo vergraben bleibt, dieser Artikel. Schönen Dank auch.
Haben wir ja jetzt auch im Podcast.
Ja, hier in der ARD Audiothek, da wird es ja eh niemals wieder jemand finden.
Hier ist es gut aufgehoben, es bleibt unter uns.
Ein anderer Artikel, der vielleicht auch was mit dir macht, wurde mir zugesandt mit der Headline Mutmaßlich geiler, einsamer Delfin attackiert Menschen an japanischer Küste. Mutmaßlich geil.
Mutmaßlich geil ist eine sehr gute Beschreibung. Also es gibt einen neuen Sexdelfin, möchtest du sagen.
Ja. Stichwort Sexdelfin, ja, es war wohl nicht der einzige damals. Es gibt wohl weitere mutmaßlich geile Delfine da draußen.
Also seht euch vor, die greifen hier die japanische Küste an. Wenn ihr da unterwegs seid und ihr so einen geilen, mutmaßlich geilen Delfin seht, Obacht.
Vor Delfinen muss man sich vorsehen. Die werden immer so dargestellt, so grinsende Flipper und so. Die sind richtig gefährlich.
Das sind richtige Biester.
Richtig aufpassen, Leute.
Und schlau sind die, ne? Die können binomische Formeln, alles.
Alles.
Die sind ganz schlau. Aber Podcast können sie nicht. Das ist
so
bleibt
nämlich
uns vorenthalten.
Das können wir nämlich und deswegen sitzen wir jetzt hier.
Genau. Hier, Fuck You Delfine. Das ist dieser Podcast Too Many Tabs, ist auch ein großes Fuck You an die ganze Delfin-Community.
Und eine ganz kleine Ergänzung kann ich machen zum Thema Katy Perry, worüber ich letzte Woche hier referiert habe. Das wurde mir auch mehrfach zugesandt. Es gab nämlich einige Tage, nachdem wir die Aufnahme gemacht haben, einen Diffus-Artikel zum Thema, was aktuell alles so abgeht bei Katy Perry. Und es gab eben nicht nur diesen Aufregerskandal um ihr Musikvideo, was man ja noch so oder so sehen kann. Ist es Satire oder nicht? Kann man ja selber entscheiden. Aber es gab eben Skandale um diese Zusammenarbeit mit Dr. Luke. Den nächsten Skandal gibt es jetzt auch schon. Das nächste Musikvideo, was sie gedreht hat, hat sie nämlich hoppala.
Mit Harvey Weinstein.
hat sie auf Ibiza in einem Naturschutzgebiet gedreht, ohne Erlaubnis. Da gab es jetzt irgendwie nochmal richtig Ärger.
Ach Mann, sie hat gerade einen Lauf.
Ja, sie hat einen Lauf. Und was dazu kommt, sie ist ja auch so ein bisschen so eine Queer Icon, hat viele Anhänger auch in der queeren Community, wo sie jetzt auch gerade nicht so gut dasteht, aufgrund ihrer Nähe zu Elon Musk. der ja ein offener Transfeind ist. Also Katie, wir wissen nicht genau, was da alles los ist aktuell, aber das wollte ich einfach nochmal nachreichen. Hoffentlich wird das irgendwie wieder besser.
Lästert Worps munter weiter. Und deswegen gehen wir jetzt mal direkt in unsere Tabs.
Alles klar. Unsere Podcast-Folge im Zelt. Miguel, unsere Nacht in der Wildnis. Wildnis, weil die Pistazientörtchen im Campingplatz-Restaurant ausverkauft waren. Diese Wildniserfahrung hat irgendwie noch länger in mir rumort. Und darüber habe ich mich an ein Rabbit Hole erinnert, in das ich vor ein paar Jahren schon mal reingefallen bin. Es geht um die Geschichte des Lanza-Flugs 508. An dieser Stelle direkt mal Triggerwarnung zum Thema Flugangst und Flugzeugabstürze. Diese offenen Tabs sind vielleicht eher nichts für euch.
Was man jetzt, wenn man jetzt auf dem Weg im Urlaub im Flugzeug sitzt und hört diesen Podcast.
Leute, hört lieber nochmal die Sexdelfin-Folge.
Genau.
Ich bin auch froh, dass ich dir jetzt heute von dieser Geschichte erzähle, wo du wohlbehalten aus New York wieder hierhin zurückgekehrt bist, weil das ist schon irgendwie alles krass. Und es ist eine unglaubliche Geschichte. Die Geschichte des Lanza-Fluges 508 beziehungsweise des Absturzes. Folgendes ist passiert. Es war Heiligabend 1971.
Bis hierhin ist schön.
Bis hierhin ist es noch schön. Und der Flug, um den es ging, war ein Linienflug der peruanischen Fluggesellschaft Lanza. Und es ging von der Hauptstadt Lima nach Pucallpa. Das liegt weiter im Landesinneren. Also Lima liegt ja am Meer. Und wenn du einmal über die Andenkette drüber geflogen bist, dann gelangt man ins peruanische Amazonasgebiet. Und dort ist eben Pucallpa. Und kurz vor dem Zielort haben die Piloten das Flugzeug aber in eine Gewitterfront gesteuert. Man weiß nicht ganz genau, was da passiert war, ob die da irgendwie versucht haben, gegenzulenken, was man später auch gehört hat. Mit dieser Flugzeuglinie allgemein hat alles Mögliche nicht so richtig gestimmt. Fakt ist, es ist wirklich dieses absolute Horrorszenario passiert, wie man sich das irgendwie vorstellt und aus Filmen kennt. Wahnsinnige Turbulenzen, Blitze. Das Flugzeug wird von einem Blitz getroffen und bricht mitten in der Luft auf 3000 Meter Höhe auseinander.
Oha.
Oha. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, sich da gar nicht richtig reinversetzen. Und eigentlich kann auch niemand mehr von sowas erzählen, weil man sowas eigentlich nicht überlebt. In diesem Fall aber schon, weil ein 17-jähriges Mädchen, Juliane Köpke heißt sie, hat diesen Absturz, diesen Fall aus 3000 Meter Höhe überlebt.
Hä, wie hat sie das denn gemacht?
Als einzige. 91 von 92 Insassen sind gestorben, außer Juliane Köpke. Und das ist so krass, wie sie das beschreibt in ihren eigenen Worten. Hier in einem Fernsehinterview von vor circa 10 Jahren können wir sie selber mal hören, wie sie das beschreibt.
Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Meine Mutter sagte in dem Moment, jetzt ist alles aus. Ich sah aus dem Fenster und dann ging es im Sturzflug nach unten, senkrecht runter. Die Leute schrien, die kreischten, das weiß ich bis also heute noch genauso wie damals. Das sind Geräusche, die man nie vergisst. Dann das Dröhnen der Motoren. Und dann war ich urplötzlich draußen aus der Maschine. Ich trudelte alleine mit meiner Sitzbank, einer Dreiersitzbank.
Das hatten Sie bewusst auch gespürt und erlebt?
Ja, also wie ich rausgeschleudert wurde, nicht. Aber dass ich dann in der Luft war und mich im freien Fall befand und was passiert war, war mir in dem Moment außerordentlich klar bewusst, dass ich abstürze.
Ach du Scheiße.
Ja.
Das ist ja die Horrorvorstellung schlechthin.
Und die war in den 70ern eben 17, also kann man sich ausrechnen, wie alt sie jetzt ist. Und ich finde, man merkt ihr total an, wie oft sie diese Geschichte schon erzählt hat und dass sie auch einen Roman dann später darüber geschrieben hat, weil sie sich so, ja, sie erzählt das, wie als wenn sie gerade einen Roman vorliest.
Ja, sehr gewählt,
ausgedrückt.
Ich stürzte
ab und ich wusste genau, also so finde ich total bemerkenswert, wie man sowas halt so verarbeiten kann, dass man in der Lage ist, das so wiederzugeben, wahrscheinlich zum 100.000. Mal in ihrem Leben, weil sich alle natürlich sofort auf dieses Mädchen gestürzt haben. Aber dazu kommen wir noch.
Es ist eine gute Geschichte auf Partys.
Ja.
Also die muss sie wahrscheinlich immer wieder erzählen, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer, wenn man etwas so Schlimmes erlebt hat, diese Situation immer wieder so zu revisiten, immer wieder nochmal alle Details irgendwie rumzuwühlen und die nochmal in aller Öffentlichkeit auszubreiten, stelle ich mir irgendwie auch stressig und anstrengend vor. Aber
absolut,
macht sie super in dem Interview.
Ja, also sie ist aus 3000 Metern Höhe gefallen. Wie gesagt, mit ihrer Sitzbank. Also die hatte diese Dreier-Sitzbank, wie man sie kennt, und war eben angeschnallt. Und das wird sie wahrscheinlich gerettet haben.
Weil sie an dem Sitz kleben blieb.
Und
quasi.
Es gab so eine Art Aufwind wahrscheinlich unter diese Sitzbank, auf der sie angeschnallt festhing. Und ist dann quasi mit dieser Sitzbank nach unten getrudelt. Wie das physikalisch funktioniert, ich habe absolut keine Ahnung. Jedenfalls ist sie eine Zeit lang, und das stelle ich mir auch unfassbar vor, während dieses Falls bei Bewusstsein. Also du merkst gerade, ich falle. Irgendwann war sie dann nicht mehr bei Bewusstsein, beziehungsweise wacht auf, und zwar auf dem Urwaldboden, mitten im Amazonas. Wahrscheinlich ist der Aufprall auch noch ein bisschen abgeprallt worden, weil es eben im Amazonas ja sehr dichtes Blattwerk gibt und Lianen und alles drum und dran, wie man es so kennt, Amazonas und alles drum und dran.
Ja, ja.
Und dann ist sie eben
Weltenbummlerin Caro Worps.
Genau.
Über den Amazonas.
Ja, Lianen Pipapo. Mhm. Mhm. Am nächsten Morgen ist sie auf jeden Fall aufgewacht, 25. Dezember, 9 Uhr circa. Das weiß sie, weil sie geschafft hat, auf ihre Armbanduhr zu gucken, die auch den Sturz überlebt hat. Sie liegt eben am Boden und schaut nach oben ins grüne Blätterdach und checkt irgendwie, okay, ich habe überlebt, ich bin abgestürzt, ich liege im Dschungel.
Boah, was für ein Moment.
Jo.
Oh Gott.
Sie hat einige leichte Wunden, sie hat eine Gehirnerschütterung, wie sich später dann rausstellt, auch ein Schlüsselbeinbruch und ein Kreuzbandriss, mit dem man eigentlich kaum rumlaufen kann. Aber das muss so ein Schock gewesen sein, den sie da hatte, habe ich nachgelesen, dass es dann sein kann, dass Wunden nicht bluten. Weil der Körper in so einem Schockmodus ist.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Dass sie so viel Adrenalin im Körper hatte, eben, dass sie die Verletzung am Kreuzband, am Knie dann auch nicht gemerkt hat. Kennst du
da noch? Kann man teilweise mit großen Verletzungen noch irgendwie selber ins Krankenhaus laufen, genau, eine halbe Stunde, ohne dass man dabei verblutet, weil man irgendwie in so einem Schockzustand ist. Dass,
genau.
Ich weiß nicht genau, was passiert.
Vollgepumpt mit Adrenalin. Kennst du noch aus unserer Nacht im Zelt? Da konntest du auch vor lauter Adrenalin nachts noch live gehen, trotz Rücken.
Genau, ja.
Zum Beispiel.
Ja,
ne?
Ja, da werden Kräfte in einem wahr.
Das glaubt man gar nicht.
Genau.
Und da denkt man jetzt eigentlich, okay, man hat vielleicht den Absturz überlebt, aber was macht man denn jetzt da alleine im Dschungel? Sie hat nach Überlebenden gesucht, natürlich nach ihrer Mutter gesucht, ganz schrecklich. Das ist natürlich auch die absolute Hölle, die mit ihr ja neben ihr an Bord war. Aber niemanden gefunden, beziehungsweise dann irgendwann ist sie auch auf Leichen gestoßen, was dann das nächste Trauma dann irgendwie in einem auslöst. Also, Mädchen, 17 Jahre alt, ganz allein im Dschungel. Und jetzt ist die nächste krasse Sache an der Geschichte. Juliane war den Umständen entsprechend extrem gut auf diesen Absturz vorbereitet. Nämlich ihre Eltern waren beide promovierte BiologInnen, die aus Deutschland nach Peru gegangen sind und dort eine Forschungsstation im Regenwald aufgebaut haben. Dahin waren Juliane und ihre Mutter übrigens auch unterwegs, also zurück aus Lima zu ihrem Zuhause, dieser Forschungsstation im Regenwald. Und weil sie eben mit ihren Eltern in dieser Forschungsstation gelebt hat, die übrigens gar nicht so weit weg war, ironischerweise, von dieser Absturzstelle, nur 50 Kilometer, glaube ich, von der Forschungsstation Panguana entfernt, hat sie also gedacht, ah ja, kenne ich mich ein bisschen aus. Und was ist das für ein krasser Zufall? Also sie war quasi über dieses Leben dort und über ihre Eltern mit dem Urwald irgendwie vertraut und konnte sich einigermaßen zurechtfinden. Zum Beispiel hatte sie von dem Vater den Tipp bekommen, wenn du mal verloren gehst, dann musst du Wasserläufen folgen. Weil wenn man Wasser folgt, dann stößt man zwangsläufig irgendwann auf Leben. Das hatte sie zum Beispiel
wie
einfach
abgefahren
drauf.
Wie abgefahren.
Und das ist jetzt wahrscheinlich
das
nicht so trivial.
Das glaube ich ja jetzt nur gerade nicht. Ja. Das glaube ich jetzt nicht.
Ja. Und sie hatte eben nur ein Sommerkleid an und eine offene Sandale. Die andere Sandale hat sie beim Absturz verloren.
Das ist auch ärgerlich, ne?
Ja. Und dass sie schlauer an die Sache rangegangen ist, als es vielleicht viele andere gemacht hätten, merkt man auch daran, dass sich zum Beispiel einige Presseberichte damals darüber lustig gemacht haben, dass sie diese eine Sandale die ganze Zeit anbehalten hat. Also warum zieht die nicht aus, warum läuft die nicht einfach barfuß rum, ist doch viel praktischer.
Weil ja doch bestimmt trotzdem Steine sind, es ist doch angenehmer,
genau,
nur ein Fuß, der wehtut, als zwei.
Ja, Juliane kannte sich halt aus und hat gedacht, nee, ich muss auf jeden Fall durch Wasser laufen, wenn ich überleben will. Thema Stechrochen.
Ja.
Ja,
Thema
Ameisen,
Sandale.
Thema Schlangen, Thema Spinnen. Also sie war auch sehr kurzsichtig. Das wäre auch mein absoluter Horror, noch ohne Brille.
Im Dschungel sieht man nichts.
In diesem Dschungel, ja. Und sie hat halt nur diesen Schuh und der hat ihr eben halt Sicherheit gegeben in dem Wald. Also es war total schlau, dass sie so als Trittsicherheit diese eine offene Riemchensandale zumindest irgendwie noch dabei hatte. Und habe ich mich jetzt auch gefragt, du bist da alleine mit deiner Riemchensandale im Dschungel, ohne Werkzeug.
Riemchensandale.
Ja, ohne Brille, ohne Hilfe. Wie schaffst du das und was isst man da? Und das hat sie eben in diesem Interview auch erzählt.
Ein paar Bonbons. Ich habe eine Tüte gefunden mit Bonbons und die habe ich mitgenommen. Das war das Einzige. Ich habe die letzten Tage dann, also 4 Tage etwa, haben diese Bonbons gereicht. Danach war Schluss.
Hä, sie hat eine Tüte Bonbons gefunden?
Ja, im Flugzeugwrack. Ja,
das hatten Papa Platte und Knossi und Reese und alle nicht.
Nee, das hatten die nicht dabei. Also die hat sich sage und schreibe von einer kleinen Tüte Bonbons ernährt. 10 Tage lang. Die war dann irgendwann weg und dann nur noch Wasser getrunken.
Boah, und wie lange?
Ja, die ist 10 Tage durch den Urwald gelaufen.
Insgesamt?
Mhm. hungernd, es war Regenzeit, es gab irgendwie für sie jetzt nicht so die Möglichkeit, an Früchte oder irgendwas zu kommen.
Und gefährliche Tiere.
Gefährliche Tiere. Einmal war sie dann irgendwie so in so einem Delirium schon, dass sie kurz davor war, so einen giftigen Pfeilgiftfrosch zu essen. Hat sie zum Glück nicht gemacht. Also da stehen so in diesem Wikipedia-Artikel alleine so geile Infos drin, wie zum Beispiel, sie folgte dem Ruf des an den Flüssen beheimateten Hoazins. Na klar.
Ja,
wusste sie, das ist ein Hoazin.
Hätte ich nachgeguckt, hätte Schopfhuhn. Hätte ich jetzt auch gemacht, ja.
Schopfhuhn, ne, kennen wir alle. Dass man da irgendwie dann gut daran ist, dem mal zu folgen, dem Schopfhuhn. Also, wie absurd, dass sie da wirklich irgendwie in dem Dschungel klarkam, als 17-Jährige ganz alleine. Da sieht man irgendwie wieder, was Menschen schaffen können.
Hat sie noch einen Lemur getroffen, das I like to move it gesungen hat vielleicht?
Vielleicht auch in diesem Fallgift-Delirium, das weiß ich nicht genau. Und das alles ist irgendwie so eine unglaubliche Geschichte. Natürlich wurde das alles wahnsinnig viel verwurstet in nicht nur Zeitungsartikeln, Romanen, in Filmen. Es gibt zum Beispiel eine Verfilmung von so einem US-amerikanisch-italienischen Spielfilm, der heißt Ein Mädchen kämpft sich durch die grüne Hölle. Und der wurde auch an den Originalschauplätzen gedreht. Und das ist alles so, ja, damals halt. Das wirkt aus heutiger Sicht ziemlich trashig. Hat jetzt auch nicht so die besten Dialoge. Kann ich dir auch mal ein kleines Beispiel zeigen?
Was, du warst in dem Flugzeug, das abgestürzt ist?
Ja. Ja.
Wir müssen dir erstmal die Würmer aus den Wunden holen.
Ja. Wir müssen dir erstmal die Würmer aus den Wunden holen. Naja, Juliane Köpke hat den Film dann gesehen und selber gesagt, ein ziemlich kitschiger Film, der ziemlich weit von der Realität entfernt gewesen sei. Sie wird es wohl am besten wissen. Und es gibt auch eine Doku von 2000 von Werner Herzog über Julianes Fall. Da hat Werner Herzog gemeinsam mit Juliane Köpke nochmal diese Absturzstelle besucht. Also Jahrzehnte später.
Boah, das stelle ich mir auch stressig vor.
Ja, total. Er hat sie wohl mehrmals versucht zu überzeugen, das mit ihm zu machen im Rahmen dieser Doku. Und sie wollte lange nicht, aber hat sich dann irgendwann doch ein Herz gefasst. Und das kann man sich auch komplett auf YouTube anschauen. Das ist eine große Empfehlung. Der heißt Julianes Sturz in den Dschungel, beziehungsweise auf Englisch Wings of Hope. Natürlich mit der iconic Werner Herzog-Off-Stimme.
We almost overlooked the largest piece of the plane, which had become engrafted in the landscape. Here filling the frame from left to right. For the first time Juliane appeared deeply affected by the sight of this.
Ja, deeply affected läuft Juliane mit Werner Herzog durch den Urwald und guckt sich das alles nochmal an. Sehr empfehlenswert. Also Juliane, es ist folgendermaßen ausgegangen, das muss ich auch noch erzählen. Sie folgt dem Wasser, sie wartet durch Bäche und Sümpfe, irgendwann Flüsse, in denen sie sich auch treiben lassen kann, bis sie irgendwann auf ein Boot stößt, das zum kleinen Lager von WaldarbeiterInnen gehört hat. Da schläft sie eine Nacht in dem Unterstand und versorgt selbst ihre offene Wunde mit Benzin aus dem Bootstank. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Also die wusste sich irgendwie zu helfen.
Also irgendwie hat die jemand geguided.
Ja.
Also irgendwie, wie kann die gegen alle diese Widerstände so durchtänzeln im Prinzip? Also kommt es einem ein bisschen vor. Also
das Maden in der Wunde war auch wirklich ein Thema. Also das war alles ganz schön.
Aber sie hat es alles hinter sich gelassen, hat alles überlebt.
Ja, die Waldarbeiter haben sie dann da. Ja, I know. Die Waldarbeiter haben sie dann da gefunden, natürlich total am Ende, haben die Wunde versorgt und haben die Maden dann
erstmal aus der Wunde gezogen, wie in dem Film.
Ins Krankenhaus gebracht. Wie durch ein Wunder wirklich überlebt sie das alles. Und als wäre diese Geschichte jetzt nicht schon verrückt genug, wird es jetzt noch ein bisschen verrückter. Weil zeitgleich zu diesem Drama, also während Juliane sich da jetzt durch den Dschungel schlägt, hat ganz in der Nähe, damals, 71, im Dschungel ebenfalls Werner Herzog mit den Dreharbeiten von einem seiner berühmtesten Filme begonnen, nämlich Agire, der Zorn Gottes. Den hat er dort gerade quasi, ich glaube, es war die Vorbereitungsphase für diesen Film. Das ist dieser Film mit einem dieser berühmten Ausraster von Klaus Kinski.
Ja, ich kann ja.
Also!
Aber ich möchte nicht zu viel.
Also drehen wir jetzt!
Ja, ich möchte nur nicht.
Los, warte, die Kamera und drehen den Scheiß
runter!
Die Kamera
dreht jetzt nicht.
Ich spiele es jetzt so, wie ich will und aus!
Gut, ja, aber wir müssen natürlich wissen.
Endlich aufhören, nur mit ihr Hausfrauenanweisungen zu geben! Sorgen Sie dafür, dass eine Szene.
Boah, es reicht,
Regisseur!
Okay.
Sie müssen bei mir lernen!
Oh ja.
Natürlich lerne ich nicht.
Sie sind ein Anfänger!
Natürlich bin ich
ein Zwergenregisseur, sind Sie aber nicht
ein Zwergenregisseur. Ja, Klaus Kinski muss man nicht viel zu sagen, da reicht eine Google-Suche.
Arschloch einfach.
Ja, Missbrauchsvorwürfe der Tochter, das hat man ja alles irgendwie mitbekommen. Werner Herzog hat sich in späteren Jahren auch in Dokus immer so ein bisschen als Opfer von Klaus Kinski und seinen Wutattacken inszeniert. Andererseits hat er halt immer wieder mit ihm gedreht und ihn, glaube ich, 5-mal in Hauptrollen besetzt, also selber schuld.
So ganz sauber ist das alles nicht.
Würde ich da mal sagen, es gibt einige Artikel, in denen steht, also er hat dann nach dieser schrecklichen Aguirre-Erfahrung trotzdem dann wieder im Dschungel mit Kinski gedreht. Und da ist er wieder ausgerastet. Das ist dieser noch berühmtere...
Schrei ich oder schrei ich nicht?
Ja, dieser Ausraster, wo er da in dieser Kolonialkleidung da zwischen den indigenen Menschen steht. Ganz, ganz schlimm, wo er auch irgendwie um sich geschossen haben soll und komplett ausgerastet soll.
Dann mach doch deinen Scheiß!
Und dann war es wohl so, dass einer dieser indigenen Menschen es nicht mehr ausgehalten hat und Werner Herzog angeboten hat, Kinski für ihn zu töten.
Ja, ja, das habe ich auch schon mal gehört.
Ja, Herzog hatte selber schon mehrfach mit dem Gedanken gespielt, er lehnt dann aber höflich ab. Ja, das ist also alles zeitgleich passiert, sozusagen im selben Dschungel. Und jetzt wird es noch ein bisschen abgefahrener. Nämlich Werner Herzog war am selben Tag, an diesem Weihnachtsabend 1971, zeitgleich mit den Köpkes am Flughafen und hat versucht, in dieses Flugzeug zu kommen. Also er hatte schon Tickets für diesen Flug.
Der abstürzen sollte.
Der abgestürzt ist. Also Werner Herzog und sein Drehteam hätten eigentlich an Bord sein sollen.
Das ist ja so ähnlich wie die Geschichte mit Seth MacFarlane, der Erfinder von Family Guy, der schon Tickets hatte für die Flugzeuge, die in die World Trade Center reingeflogen sind. Und der ist einfach zu spät gekommen, der hatte verschlafen.
Ja, absurd. Ne? Und eigentlich sollten mit diesem Flugzeug 2 Flüge an dem Tag gehen und wegen Reparaturarbeiten, auch schon irgendwie ein bisschen Red Flag, ist dann dieser erste Flug ausgefallen. Und dann sollten sie eben auf diesen zweiten Flug umgebucht werden.
Wo es keine Reparaturarbeiten vorher gab.
Nee, das hat dann eben nicht geklappt. Ganz knapp durfte er dann zum Glück nicht mitfliegen. Sonst wäre er eben genau an Bord dieser Unglücksmaschine gewesen. Sie hätten fast dasselbe Schicksal gehabt, Weihnachten 71. Und das ist auch der Ursprung, warum Werner Herzog überhaupt diese Doku mit ihr machen wollte, Jahrzehnte später. Weil sobald er davon erfahren hat, dass er und sein Filmteam eben nur wenige Flussläufe entfernt von diesem Mädchen, was um ihr Überleben kämpft, gerade gedreht hat, hat er eben beschlossen, diese Doku eines Tages zu drehen und dann so lange quasi sie bearbeitet, bis das geklappt hat. Die Geschichte, wie dieses Mädchen überlebt hat, ist schon krass genug, aber dass dann quasi so historische Zeitlinien sich da irgendwie so überkreuzen, das ist ein total krasses Rabbit Hole. Da habe ich mich durch ganz viele alte Artikel und Fotos geklickt. Ja, eine unglaubliche Geschichte, irgendwie so historisch eingebettet. Für Juliane gab es übrigens ein Happy End mit dem Dschungel, kann man so sagen. Sie ist inzwischen Professor Dr. Juliane Diller, stellvertretende Leiterin der Zoologischen Staatssammlung in München. Und sie hat diese Forschungsstation Panguana im Dschungel in Peru übernommen der Eltern und führt die bis heute. Irgendwie finde ich das sehr schön zu sehen, dass sie den Dschungel immer noch so mag. Das war ja auch immer super wichtig. Sie wurde dann immer so irgendwie in den Artikeln geframed, die grüne Hölle, wo sie sich durchkämpft. Aber sie hat es nie als grüne Hölle wahrgenommen.
Wahrscheinlich das war halt, das sogar ihr Glück.
Die sagt, dieser Wald hat mir das Leben gerettet. Also ohne den hätte ich das gar nicht geschafft.
Ja, und sie konnte den lesen und sich da eben durchschlagen und für sie
war
es eben...
Ist das nicht krass?
Ja, das ist wirklich eine unglaubliche Story.
Und wenn man jetzt denkt, wow, so ein Sturz aus 3000 Metern Höhe, das muss irgendwie so ein einmaliger Fall sein, dass man das überlebt. Nein, ein Jahr später ist Vesna Vulovic, eine Stewardess, abgestürzt, 1972, aus 10.000 Metern Höhe. Hat überlebt und hält bis heute diesen Weltrekord.
Unglaublich, ja. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von uns.
Ja, und jetzt muss ich erstmal raus aus diesem ganzen Thema Flugzeugabstürze, weil das tut einem auch jetzt nicht so gut, sich damit so intensiv zu beschäftigen. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was du dabei hast.
Caro, ich hatte es neulich mit ein paar FreundInnen davon, dass wir alle als Kind irgendwann so eine Phase hatten, in der wir obsessed waren mit dem alten Ägypten und Mumien und Tutanchamun und so weiter und so fort. Zumindest war es in dieser Gruppe, mit der ich darüber gesprochen habe, Common Sense, dass alle irgendwann diese Phase hatten. Hattest du auch?
Ja klar, also, hab ich heute noch. Sobald ein Pharao an der Stadt ist, gehe ich hin.
Hast du schon, ist es ja gerade in Köln.
Ich habe Tutanchamun, ich gehe bald zu Ramses.
Ramses der Zweite ist gerade hier in Köln zu Gast, beziehungsweise nicht ganz. Ich war da heute schon, kann ich dir verraten. wegen der Tabs, also diesmal war es andersrum.
Nicht ganz spoilern!
Nein, ich spoilere nicht. Aber es war diesmal andersrum. Manchmal geht man ja irgendwo hin in irgendwelche Shows oder Museen und kommt mit Tabs zurück. Diesmal haben mich die Tabs, haben mich ins Museum geführt, weil ich irgendwie so Lust hatte auf das Thema, dass ich war, ach komm, bevor der Podcast heute aufgenommen wird, gucke ich mir das nochmal an. Also eine Ramses der zweite Ausstellung, aber ich sag dir nicht zu viel. Aber der echte ist nicht da. Das habe ich da schon gesehen.
Das ist es nämlich immer. Meistens sind das dann Repliken und so, was aber auch gut ist.
Die haben tatsächlich ein paar echte Artefakte da, aber eben nicht den echten Ramses den zweiten, weil der eben noch in Ägypten ist. Aber ich habe ein paar Videos mitgebracht.
Totenruhe,
genau,
so.
Totenruhe. Ich habe ein paar Videos mitgebracht aus dem Museum, die sie da auch gezeigt haben, davon, wie der echte Ramses der zweite ins Museum gebracht wurde, weil die haben da nicht mit Tamtam gespart. Also man sieht eine Parade von Autos, ja, also fast wirklich so Olympia-Eröffnungs-Vibes. Wieder eine riesige Parade mit goldenen, so panzerartigen Autos fahren, in denen in jedem einzelnen Auto eine Mumie liegt, weil die ins Museum gebracht werden.
Eines Pharaos angemessen.
Genau, jedenfalls habe ich jetzt diese Phase nochmal ein bisschen aufleben lassen und habe mich nochmal daran erinnert, wie ich auch so Hörspiele hatte früher von Howard Carter, wie er Tutanchamun gefunden hat, und diese ganzen Erzählungen, die haben mich als Kind schon unglaublich in ihren Bann gezogen, weil die so mystisch waren.
Hexe Lilly im alten Ägypten, keine Empfehlung von mir.
Auch das magische Baumhaus oder die flüsternde Mumie von den drei Fragezeichen und so. Also viel, viel popkulturelle Aufarbeitung. Und natürlich ist es auch einfach ein spannendes Thema, auch bis heute, weil es einfach auch so absurde Fun Facts gibt über das alte Ägypten wie diesen hier.
Hey, I'm Greg Jenner. I'm a historian. I'm the author of Totally Chaotic History. Ancient Egypt Gets Unruly. Here's some Egyptian facts for you. Did you know Egyptian history was so long, 3,200 years, that Egyptian pharaohs did archaeology on their own civilization?
Yeah.
Also das alte Ägypten gab es so lange, es gab es ja mehrere tausend Jahre, dass es selbst im alten Ägypten schon Archäologen gab, die Sachen ausgegraben, die schon im alten Ägypten irgendwann anders vergraben wurden.
Da gibt es irgendwie auch diesen Funfact, dass irgendwie die Erbauung der Pyramiden war dann für die, irgendwie dieses Zeitalter, das ist gefährliches Halbwissen, aber das ist irgendwie für die, war es dann so weit entfernt, wie für uns jetzt deren altes Ägypten.
Genau, also mehr als 2500 Jahre liegen zwischen dem ersten Pharao und dem letzten Pharao.
Genau, das war's, ja.
Und da liegt mehr Zeit dazwischen als zwischen uns und der Geburt Christi.
Das ist so krass.
Das ist irgendwie so abgefahren. Dann auch noch ein Funfact, dass Ägypter auch Beamte erfunden haben. Also die sind schuld an trockener Bürokratie, aber haben eben schon einen sehr, sehr modernen Staat aufgebaut. Und Ramses soll über 200 Kinder gezeugt haben. Kannst du auch nochmal Slay sagen?
Slay.
Ja, so habe ich mich da jetzt eben durchgeklickt. Da haben wir gerade schon gesagt, Hexe Lilly und magische Baumhaus, das sind natürlich, ist es eine Welt, die sehr, sehr gerne popkulturell aufgeladen wurde. Mit Filmen, die Mumie habe ich jetzt nochmal mich erinnert, dass es ja fast so ein bisschen wirkt wie so ein weiterer Teil im Phantasialand. Also als Kind checkt man nicht so ganz, dass das halt alles auch Realität war oder wie so Neverland oder Oz, das ist irgendwie so ein, wird so behandelt, auch so haben wir schon mal beim Thema Wilder Westen auch drüber geredet, dass es eben so oft fiktional aufbereitet wird, bis es nicht mehr so viel mit dem Echten zu tun hat. Und so ist es hier natürlich auch, dass es eben gerade von einem weißen Teil der Bevölkerung aus Europa extrem kurios und mystisch und exotisch und als was Fremdes, ja fast was Gruseliges inszeniert wird, so doll, bis dann irgendwann die Mumie zu so einem Halloween All-Time-Favorite-Character geworden ist, was natürlich auch ein Geschmäckle hat, weil das natürlich auch alles auf so einer kolonialistischen Grundlage beruht.
Das ist eine super eurozentristische Sichtweise. Und Mumifizierung ist einfach in ganz vielen Teilen der Welt ein normales Bestattungsritual. Also da ist nichts irgendwie Gruseliges oder Creepiges dran, wenn man das da nicht irgendwie drin suchen oder reinprojizieren will. Und es ist eben halt ein Thema, was man super mit Fingerspitzengefühl behandeln muss. Also das ganze Thema Mumien ausstellen und so.
Ja, auch so Ausgrabungen, das sind ja immer alles diese weißen Leute gewesen, genau, die da irgendwie vor Ort dann irgendwo rumgebuddelt haben. Mhm. Genau, und eben nicht dieses Fingerspitzengefühl bewiesen
genau
haben.
Ich habe eine Zeit lang in der Atacama-Wüste in Chile in einem archäologischen Museum gearbeitet. Und
ach.
Ja, und die haben eben jahrzehntelang dort Tote ausgestellt. Und zwar ist die Atacama-Wüste ja der trockenste Ort der Welt. Und deswegen findet quasi so eine natürliche Mumifizierung mit diesen Toten statt.
Aha.
Und die werden einfach extrem gut für immer erhalten. Die sehen teilweise, die sind einfach quasi ja vertrocknet und einfach extrem gut erhalten. Und da kam in den 50ern, 60ern so ein belgischer Priester und hat diese ganzen Friedhöfe ausgehoben von diesen toten Atacamenios, die da teilweise seit tausenden von Jahren einfach in Ruhe im Boden lagen und hat die einfach, hat ein Museum gebaut dafür.
Scheiße.
Und hat diese Toten da hingestellt. Und ich habe da in der Konservierung gearbeitet, bin dann teilweise durch Räume gelaufen. Da war in einem Raum waren 5000 Schädel, im nächsten waren 5000 Arme.
Nein, das hast du gemacht?
Ja, ich habe da genau so, habe auch die Kleidung von den, Kleidung von den Mumien konserviert und sowas habe ich da, eine Zeit lang habe ich da so eine freiwillige Arbeit gemacht. Ui, so, und dann kam es eben dazu, dass die lokale Bevölkerung immer gesagt hat, so, nein, in den 2000ern erst, das sind unsere Vorfahren, die da in der Vitrine stehen. Da kommt irgendein Europäer daher und macht hier einen auf Wissenschaftler und stellt unsere Toten in die Vitrine und haben die so lange protestiert, bis sie die aus der Ausstellung rausgezogen haben. Es gibt in Chile leider das Gesetz, dass man die nicht wieder beerdigen darf. Deswegen liegen die in diesen Lagerhallen, wo ich da drin war. Das ist wirklich sehr, sehr unwürdig. Also das meine ich mit Fingerspitzengefühl. Wenn du einmal sowas ausgräbst, das kann halt schlimme Folgen haben für sämtliche Menschen drumherum. Also das ist keine Kuriosität und auch nicht als Kuriosität zu behandeln, sondern das sind echte Menschen, echte Tote.
Und das vergisst man dann eben, wenn man da diese Mumien-Cartoon-Charakter zwischen Kürbis und Frankenstein irgendwie an Halloween aufhängt. Das ist halt natürlich einfach ein Ritual ist, um Leute zu beerdigen, dass es echte Menschen sind.
Ja.
Echte Tote.
Man ist ja so ein bisschen da sensationsgeil und ach, guck mal da in der eine Mumie. Was macht man da eigentlich?
Ja, weil
du starrst
auch so
einen Toten an.
Genau.
Das ist so dieses ja, so ein makabres Interesse irgendwie an Leichen und die sind für einen irgendwie so, hat nichts mehr so viel mit Mensch zu tun. Weil das eben so ein einbalsamierte, jahrtausende alt vertrocknetes Stück Mensch irgendwie nur noch ist.
Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, dass natürlich auch in diesen Grabkammern auch immer Schätze zu finden waren und irgendwelche Edelsteine und Gold und dass
im
die
Fall
vergraben
vom alten Ägypten,
waren.
Ja. Genau. Im Fall von der Atacama wüsste jetzt nicht.
Dass natürlich dadurch auch sowas Mystisches hat, das muss man finden, man weiß nicht, wo die liegen und so, da müssen Ausgrabungen stattfinden. Ja, ich bin sehr froh, dass du das gerade erläutert hast mit diesem Fingerspitzengefühl, weil dann wird es dich ja jetzt freuen, dass es bei mir heute um Mumien-Auswickelpartys gehen wird. Darauf bin ich jetzt nämlich gestoßen bei den Tabs, die ich geöffnet habe zum Thema altes Ägypten. Und das ist genau das, woran man denkt, wenn man das Wort hört. Es war nämlich so, dass im 19. Jahrhundert im viktorianischen Großbritannien und aber auch in Deutschland sich ein Trend entwickelt hat, bei dem reiche weiße Menschen aus der Oberschicht der Kolonialmächte es aus reinem Entertainment-Vergnügen Partys veranstaltet haben, bei dem echte Mumien einfach ausgewickelt wurden. Also ja, wie so eine Piñata oder wie Topfschlagen oder so. Also als so kleines Party-Gadget.
Boah.
Das habe ich gelesen in einem Artikel von National Geographic, in dem so eine Party auch genauer beschrieben wurde, wie das da so vonstatten ging. Da gab es beispielsweise eine Party des schottischen Malers David Roberts, der als Ägypten-Enthusiast beschrieben wurde. Ich habe mir tatsächlich noch mal ein paar Bilder von dem auch angeguckt. Also der war so obsessed mit dieser Ästhetik und hat da einfach so kolonialistische Bilder gemalt, ist da wohl auch rumgereist, hat auch so viel so orientalische Bilder gemalt, aber halt immer so als Kuriosität, als was Fremdes. Hat eben so diesen Ägypten-Enthusiasmus gehabt, den wir alle mit 12 hatten, aber halt im Erwachsenenalter. Der hat sich so um die 120 Leute eingeladen in sein Malerstudio, darunter auch ein Stargast mit dem Namen Thomas Pettigrew. Der wiederum war ein Chirurg und hat diesen Beruf aber vor allem dafür genutzt, sich einen Namen zu machen als professioneller Mumienauswickler auf Partys. Was wohl ein gutes Geschäftsmodell.
Ja, Unboxing da, halt,
genau.
Ne?
What's in my bag?
Ja.
Boah, so viel zu Fingerspitzengefühl hier auch bei uns heute. Also ich kann mir vorstellen, dass es damals einfach ein gut gebuchter Partyjob war, wie Clown oder sonst was, nur halt für Erwachsene. Er hat da eben die Mumien ausgewickelt und sich deshalb auch den Spitznamen Mummy geben lassen.
Mhm.
Ist dann eben da wie so ein Zauberer von Party zu Party gewackelt und hat da die Mumien aufgemacht.
Waren das dann Mumien, von denen man schon wusste, okay, das ist jetzt eine Person von höherem Rang, adelig, reich, was auch immer, da ist jetzt was zu holen? Oder wurden da random Tote, von denen man irgendwie keinen näheren Kontext hatte, ausgewickelt und wir gucken mal?
Alles Mögliche. Also es war eher so, wir wissen nicht genau, was drin ist.
Mhm.
Die Mumien haben sie bekommen auf Basaren oder Auktionen, während sie da auf Reisen waren und haben die dann einfach quasi gekauft und nach Europa importiert. Was ja auch schon so irgendwie so ganz weird ist. Also du hast so eine Leiche, also das ist so abgefuckt. Du hast so eine alte Leiche dabei für eine Party, um dann auch so zu gucken, ja, wenn man die irgendwie auswickelt, ist da noch irgendwo ein kostbarer Ring am Finger oder ist da irgendwo noch ein Schmuckstück dabei? Also wie so eine Wundertüte,
also
aber
das
mit
war
einem
quasi,
echten Toten.
Das war schon, der Sinn war schon irgendwie noch zu versuchen, da irgendwie Schätze zu finden, die da möglicherweise am
auch.
Körper, wie so Totengräber halt. Ja.
Wie so Totengräber. Also ja. Ich habe auch eine Geschichte gelesen von Karl Friedrich von Preußen, der in Deutschland so eine Party gemacht hat. Die waren dann wohl so ein bisschen enttäuscht, dass da bei der Mumie, die sie ja hatten, halt keine Schätze dabei waren.
Okay.
Also ein ganz, ganz weirdes Phänomen, das natürlich mit diesem europäischen kolonialistischen Blick auf afrikanische Länder zu tun hat. Alles, was nicht Großbritannien und Deutschland ist, ist irgendwie kulturell unterentwickelt. Und da wollen die natürlich irgendwie die Deutungshoheit behalten und haben da eben in so einer ganz perfiden Art ausgelebt, indem sie da so eine Mumie auf so einen Billardtisch gelegt haben und die irgendwie aufgeschnibbelt haben. Und dann durften sich auch teilweise Partygäste so ein Stück Leinen mit nach Hause nehmen, was auch wiederum dazu führt, dass halt ganz, ganz viele Mumienteile oder ganze Mumien auch noch in privatem Besitz heute sind von europäischen Familien, die das dann irgendwie so weitervererbt haben, die sie dann eventuell, wenn sie vielleicht noch gnädig waren, an irgendwelche europäischen Museen gegeben haben. Aber so sind auch ganz viele Artefakte eben in den Besitz
von diesen
Museen gekommen.
Dein Uropa, die irgendwie
so
eine random ägyptische Mumie weitervererbt.
Boah, also das, und dann verkaufst du die vielleicht noch für Geld an irgendein Museum. Also das ist doch irgendwie so abgefahren. Tatsächlich hat die ägyptische Regierung auch versucht, mal etwas gegen diese Mumienexporte zu unternehmen. Zweimal haben sie versucht, das zu verbieten. Einmal im 16. Jahrhundert bereits und dann nochmal 1835. Aber die EuropäerInnen haben es einfach ignoriert und wurden dann kreativ und haben die dann schon vorher irgendwie zersägt, damit sie in den Koffer passen, damit das irgendwie bei den Reisen dann nicht auffällt, dass sie da so einen Sarkophag irgendwie dabei haben. Dann musste das irgendwie in den Koffer geschmuggelt werden. Also das ist irgendwie ganz, ganz abgefahren. Und dann habe ich gesehen in der Dokumentation, dass das wohl ihren Ursprung in der Medizin hatte.
Sie haben da was mitgebracht, das ist schon etwas älter, ein Behältnis, da steht Mumia Vera drauf. Was war denn da drin?
Das ist ein Apothekengefäß aus dem 19. Jahrhundert und Mumia Vera hat enthalten zermahlene ägyptische Mumie. Das war so ein geglaubtes Allheilmittel, was bis ins 20. Jahrhundert verkauft worden ist. Man musste aber dran glauben.
Das kenne ich.
Boah.
Das kenne ich. Das wurde mir auch schon ein paar Mal aus der Community geschickt, tatsächlich. Das ist super eklig.
Also sie haben einfach Mumien gemahlen und anderen Menschen verabreicht bei irgendwelchen Prellungen. Also es ist einfach Kannibalismus.
Mhm.
Sie haben einfach Leichen gegessen, menschliche Leichen und haben so getan, als wäre das irgendwie Medizin und das hat einfach nichts gebracht. Deswegen meinte er auch gerade, da musste man dran glauben, weil die haben gesagt, ja, das ist gegen alles.
Mhm, klar.
Mumie gegen alles.
Gemahlene Mensch.
Oh nee, also da kann ich nicht mehr. Ist das nicht ekelhaft? Und ich finde das so merkwürdig, dass dann aus diesem medizinischen Hintergrund, den man ja vielleicht noch irgendwie, also der ist natürlich auch ekelhaft und verwerflich und alles, aber den man vielleicht noch irgendwie nachvollziehen kann, dass daraus dann so dieses reine Privatvergnügen, dieses Partyspiel entstanden ist. Also ich fand das alles ganz, ganz schrecklich, mir das anzugucken und durchzulesen und deswegen schließe ich jetzt auch die Tabs, aber wünsche dir trotzdem viel Spaß bei der Ramses-Ausstellung, dann demnächst jetzt noch. Es ist in jedem Fall fragwürdig, ist auch irgendwie fragwürdig, die so auszustellen. Und
total.
Ich habe da heute auch so eine mumifizierte Katze gesehen. Da war ich auch so irgendwie, ach.
Ja.
Also lass die Toten gerne da, wo sie sind und da, wo sie hingehören.
Ja.
Deswegen schließe ich jetzt die Tabs dazu.
Meinst du, dass wir eines Tages hier, wo wir hingehören, dass wir hier in unserem kleinen Aufnahmestudio mumifiziert werden?
In der ARD-Audiothek werden wir ewig weiterleben.
Naja, gut.
Ja, damit werden die Tabs für diese Woche geschlossen, Caro. Ich muss sagen, mir wird jetzt hier ganz schön warm schon langsam in unserem Aufnahmestudio.
Weißt du, was da hilft? Eine kleine Cross-Promo?
Ach so, ja, natürlich.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Wir empfehlen euch heute den Podcast OKF, also Ortskontrollfahrt. Da quatschen Lilly Blauzun und Jakob Springfeld mit ihren Gästen über ihre Heimatorte und darüber, wie es ist, die Jugend im Osten zu verbringen. Und was euch da im Podcast genau erwartet, das erzählen euch die beiden jetzt am besten mal selbst.
Hi, ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld. Das hier ist OKF, Ortskontrollfahrt.
Wir sprechen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten.
Was ist richtig geil?
Was nervt?
Und ist Ostdeutschland wirklich so Lostdeutschland?
Club, einfach nur Club. Man hast du dich immer abgeschossen. Yuppies hießen die, Yuppies. So einen kleinen Erdbeerschnäpse konntest du dann mal trinken.
Also am Anfang war ich wirklich nur die da stand und herzlich willkommen, Hallo Pizza. Und dann musste ich in den Puff liefern.
Wirklich?
Ja.
Wir sprechen mit Finch über Erdbeerschnäpse in Fürstenwalde oder mit Stachel über die Influencer-Fahrschule in Gera. Hier bei OKF hört ihr jede Woche Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof.
OKF. Ortskontrollfahrt. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Cross-Promo Ende. Wenn ihr zu Hause auch offene Tabs habt, dann schickt ihr uns doch gerne zu. Per Mail an toomanytabs@ndr.de oder
an unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du @caroworps und ich @miguelr_aus_a.
Schreibt uns gerne, unsere DMs sind offen und wir hören uns hier alle mit frisch geöffneten Tabs nächste Woche wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Sarah Seitz und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.